Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ich nenne sie eigentlich die Hormonexpertin, weil sie seit 20 Jahren Schulungen macht in Kollegenkreisen über die ganzen Hormonen, die Wirkungen und allem drum und dran, was im Zusammenhang steht mit Hormonen. Wir haben ganz viele Sendungen darüber schon machen dürfen. Aber heute möchte ich mit der Expertin über die Infertilität sprechen, beziehungsweise über den Kinderwunsch. Inwiefern da die Hormone eine Rolle spielen, das möchte ich gerne heute von ihr erfahren. Und deshalb heiße ich Sie ganz herzlich willkommen, liebe Marianne Krug. Danke, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Es ist schon interessant, dass ein Mann Hormongespräche macht mit einer Fachärztin. Ja, ist so. Mangels herrlich. Alternativen sitze ich heute da. Aber ich genieße es auch, mit dir zu sprechen, weil ich sehr viel lerne. Auch über, ich werde der Frauenversteher.
Wird das Format demnächst anders heißen?
Super. Also, wir tauchen jetzt aber rein in dieses eigentlich doch sehr harte Thema rein. Ja. Infertilität heißt Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch ist eigentlich, man ist schon noch fruchtbar. Aber es ist schwierig.
Ja, sagen wir so, der unerfüllte Kinderwunsch ist die Übersetzung von Infertilität.
Okay. Ja? Also Infertilität heißt nicht, es geht nichts mehr,
sondern... Infertilität heißt unfruchtbar. Gut. Und der unerfüllte Kinderwunsch ist erstmal diese Unfruchtbarkeit. An beidem kann man etwas machen.
Hätte es nur gedacht, bei der Unfruchtbarkeit...
Bei dem da.
dass das natürlich auch falsches Timing, falsche Taktik, Stress und weiß Gott, was alles noch sein könnte, oder?
Da hast du sehr recht. Okay. An der Stelle ist meine Definition nicht richtig. Mhm. Ja? Denn an der Stelle ist die erste Beratung in einer Kinderwunschpraxis. Man muss sich vorstellen, wir haben seit 30 Jahren eine neue Spezialität in der Medizin. Und die heißt Reproduktionsmedizin. Ja? Haben wir das vor 100 Jahren gebraucht? Furchtbar. Haben wir das vor 80 Jahren gebraucht? Nein, haben wir nicht gebraucht. Inzwischen braucht die Medizin eine eigene Spezialität, ein eigenes Spezialfach, das heißt Reproduktionsmedizin. Und gut, also Frau und Mann zusammen haben einen Kinderwunsch. Dann geht verschiedene Wege. Meistens geht die Frau voran und sucht schon mal, weil man meistens annimmt, dass es die Frau ist. Was aber nicht stimmt.
Ist es meistens der Herr?
Wir haben so 30-30-30. Oder 40-40-20. 40% bei der Frau, 40% beim Mann, 20% bei beiden oder bei einer Interaktionsstörung. Aber
schon wieder so ein Thema. Zuerst ist die Frau schuld.
Klar. Also die 2000 Jahre Patriarchat, die kriegen wir nicht aus dem Ärmel. Es war immer die Frau. Wenn Kinder nicht geboren wurden, hat man die Frau in die Wüste geschickt. Das ist jetzt wieder das Philosophische davon. Also Kinderwunsch, dann fängt man im Allgemeinen genau erstmal abzufragen, eine genaue Anamnese. Ne? Wie lange übt ihr schon? Was gab es vorher an Kontrazeptiva, an Verhütungen? Dann müsste man fragen, ob sich Mann und Frau überhaupt häufig genug begegnen. Ja, es gibt ja heute Fernbeziehungen oder auch Beziehungen, die fern werden, auch wenn man nah ist. Ja, da gibt es Dinge, das glaubt man nicht. Ja, wenn man die Anamnese genau erhebt, macht es dann Sinn, in die Diagnostik zu gehen? Und da sage ich immer, es müssen gleich beide untersucht werden. Also der Mann muss ein Spermiogramm abgeben, um zu gucken, was für Störungen, ob Störungen in der Spermienherstellung sind oder ob die Spermien nicht beweglich genug sind. Da gibt es verschiedene Störungen beim Mann. Und bei der Frau brauchen wir dann eine hormonelle Diagnostik. Und dann wird Frau auch noch ein bisschen mechanisch untersucht. Ja, man muss gucken, ob die Eileiter zum Beispiel durchgängig sind, ob die Organe alle da sind, sodass vom rein anatomischen her eine Empfängnis und eine Schwangerschaft stattfinden kann. Und im hormonellen Bereich kann man das dann sehr genau durchtesten, was fehlt. Und da ist, es gibt da so ein Leithormon. Eigentlich würde ich gerne über drei Hormone sprechen, was das betrifft. Das eine Hormon, das haben wir in früheren Sendungen schon besprochen, das ist das Gelbkörperhormon Progesteron, ist unerlässlich für den Erhalt einer Schwangerschaft. Also wenn Progesteron nicht ansteigt, gibt es Fehlgeburten.
Das heißt, die Leute, die eigentlich öfters auch wieder mal ein Kind verlieren in der Schwangerschaft, müssten eigentlich...
Wäre sehr
weiß
verdächtig.
Weiß das auch wieder diese... Ich habe eine Dame, die hat irgendwie 17 Schwangerschaften gehabt und alle verloren. Mhm. Wissen das dann diese Gynäkologen, dass sie Progesteron...
Nee, häufig nicht.
Nein.
Also Reproduktionsmediziner wissen das insoweit, als es schon fast routinemäßig bei einem Kinderwunsch, wenn die Anatomie, die anatomischen Voraussetzungen geklärt sind, wird fast routinemäßig Progesteron gegeben in der reproduktionsmedizinischen Praxis.
Ja.
Aber der Hausarzt und der Gynäkologe, da bin ich nicht sicher, ob das alle wissen.
Ja, aber dann müssen wir das ja nochmal sagen. Also gefährdete Leute, die das schon öfters erlebt haben, ein Kind in der Schwangerschaft zu verlieren, müssten eigentlich mal mit dem Arzt darüber reden, ob er ihr nicht Progesteron verschreiben würde.
Nein, erst mal gucken, ob genug da ist. Das muss man angucken.
Über den Spiegel.
Das kann man über den Spiegel anschauen. Mhm. Da gäbe es noch eine Diskussion, in welchem Körpersaft, ob es das Blut ist oder der Speichel, ist aber eine andere Diskussion. Aber es wird gemessen, ob genügend Gelbkörperhormon überhaupt bereitgestellt wird.
Mhm.
Bei einer Frau, die schon mehrmals Fehlgeburten hatte, ist das das Erste, wonach man schaut.
Mhm.
Weil Progesteron unerlässlich ist für den Erhalt einer Schwangerschaft. Soweit erstmal zum Progesteron. Ist das allererste Hormon, wonach man schaut, bei mehreren Fehlgeburten. Aber dann gibt es ja auch den Fall, die Frauen, die eine Fehlgeburt haben, haben ja empfangen können. Das heißt, es ist zu einer Schwangerschaft erstmal gekommen. Die Konzeption hat funktioniert, nur der Erhalt nicht. Das wäre Progesteron. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass auch gar keine Schwangerschaft erstmal zustande kommt. Das heißt, die Konzeption funktioniert nicht. Und das ist jetzt seltsamerweise einem völlig anderen Hormon geschuldet, sehr häufig. Und das Hormon sitzt hier. Das ist die Schilddrüse. Wenn die Konzeption das Problem ist und die Anatomie stimmt, dann ist es ganz häufig eine versteckte Schwäche der Schilddrüse.
Unter- oder Überfunktion?
Unter. Mhm. Unterfunktion. Und diese Unterfunktion, die versteckte, die sonst gar nicht...
Das ist der Hashimoto, oder ist das? Oder?
Ja, das ist, Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einer Unterfunktion führt. Aber Unterfunktion heißt einfach, hier wird nicht genug gebildet. Kann verschiedene Ursachen haben. Und das kann so versteckt sein, dass man das im täglichen Leben nicht sieht. Aber anlässlich des Kinderwunsches sollte man nachschauen. Und das macht auch wieder jede Reproduktionspraxis, macht das als erstes mit, weil sie es wissen. Ob sie das immer in der Tiefe machen, wie ich es gern hätte, ist eine andere Sache.
Mhm.
Aber sie machen das, weil es gewusst wird.
Mhm.
Es wird aber nicht in der Allgemeinmedizin gewusst und manchmal auch nicht in der Gynäkologie.
Und was würdest du dann machen, um diese Unterfunktion wieder auszugleichen?
Ja, ich würde das, was fehlt, geben.
Was
da bin
fehlt?
Ich sehr, sehr einfach gestrickt. Wenn im Körper was fehlt, gebe ich es von außen zu. Das ist das Schilddrüsenhormon. Schilddrüsenhormon Thyroxin gebe ich und dadurch findet eine andere Kommunikation wieder von oben, Mitte, unten statt. Nicht? Also ein Austausch in der hierarchischen Ebene, der dann über die Hirnanhangsdrüse dazu führt, dass der hormonelle Zyklus der Steroide bei der Frau geregelter abläuft.
Schilddrüsenhormon heißt?
Thyroxin.
Thyroxin. Kurz eine eine kurze Schleife, wenn jetzt gerade die Zuschauer ja euch zuschauen und sehen, was da jetzt gerade abgeht und wie wichtig das ist, und sie diesen Verdacht auch haben, können sie das zu ihrem Arzt gehen, es abklären lassen, wie dieser Spiegel ist, dieses Schilddrüsenhormon,
ja,
und dann allenfalls sich dieses Thyroxin dann auch verschreiben lassen. Und der Arzt, der vielleicht nicht weiß, um was es geht, der könnte jetzt diese Sendung anschauen oder bei dir anrufen. Oder
und sich weiterbilden, ja bitte. Gut. Weil es gibt da wieder ein kurzes Hinschauen und man meint, man wüsste was, und ein langes Hinschauen. Und in der Kinderwunschproblematik geht es häufig um versteckte Unterfunktionen, die man eben nicht im Alltag sieht. Mhm. Die können so schwierig sein, schwierig abgebildet im Laborbereich, dass man ein bisschen was drüber wissen muss, mhm, um da diesen Fall auch zu finden und, mhm, daran an dieser Schraube drehen zu können. Also, mhm, da würde ich allen Hausärzten, die das jetzt hören, oder würde ich zurufen, Leute, lasst euch da ein klein wenig mal drüber erzählen, über Schilddrüse und Kinderwunsch.
Mhm. Auch speziell auch die Gynäkologen, weil, ja, genau da gehen ja die Damen alle hin, oder?
Gerne.
Und auch, ja, über die Erhaltung, ich meine,
der Erhalt, das ist noch relativ gewusst, dass Progesteron dem Schwangerschaftserhalt dient, ist noch recht verbreitet. Dass die Schilddrüse der Konzeption, also das Empfangen fördert, das Schilddrüsenhormon, das ist schon etwas weniger gewusst. Aber es gibt eine Menge Gynäkologen, also die sich überhaupt mit dem Reproduzieren beschäftigen, die wissen das schon ein bisschen. Ne? Nur der Blick auf die Schilddrüse kann manchmal zu oberflächlich sein. Mhm. Ne? Es gibt da so einen Wert, den macht man im Blut, der heißt TSH. Das ist eigentlich kein Hormon aus der Schilddrüse, sondern ist aus dieser zweiten Management-Etage. Ist ein Hormon aus der Hypophyse, die aufpasst, dass die Schilddrüse auch immer schön arbeitet. Ich nenne ihn so auch manchmal den Vorarbeiter oder den Sklaventreiber, mhm, oder so.
Es ist alles aus der Blutanalyse?
Ja, mhm, mit TSH ist ganz einfach zu machen. Okay. Und man misst eigentlich die Funktion des Arbeiters, der Schilddrüse, an der Ruhe des Vorarbeiters. Ich weiß nicht, ob das Bild eingängig ist. Ja? Mhm. Also TSH ist normal, wenn hier alles normal ist. Wenn hier Schwäche ist, kommt der Vorarbeiter und stimuliert. Also der Anstieg, mhm, des stimulierenden Hormons zeigt an, dass hier irgendetwas zu langsam geht.
Kann ich hier noch ein anderes Thema kurz reinbringen? Wenn,
ja,
das wenn hier ja schon nicht
deine
stimmt.
Sendezeit.
Wenn es hier nicht stimmt, kann es auch zu Übergewicht führen bei Damen oder Herren, die eigentlich kalorienmäßig alles richtig machen, Ernährung richtig, und trotzdem gehen sie auf in Hefekuchen?
Also theoretisch ja. Nur leider wird es zu sehr, zu häufig verknüpft. Unsere Gewichtszunahme, dass wir jetzt mehr Übergewichtige und Adipöse haben als normale, liegt nicht daran, dass wir 50% schlappe Schilddrüsen haben. Das liegt schon einfach an anderen Faktoren. Ne? Machen wir die Klammer mal
wieder
drum.
Zu.
Ja. Gut. Können wir gerne drüber reden. Mhm. Es ist zu flach gedacht. Mhm. Natürlich hat Schilddrüse mit dem Stoffwechsel zu tun, wie schnell wir Sachen, die wir essen, verarbeiten. Wenn wir das langsam machen, dann werden wir dick. Ja, diesen Mechanismus gibt es. Aber es ist nicht der einzige Mechanismus, wie wir dick werden. Mhm. Das ist so meine zentrale Aussage.
Ich fasse noch mal zusammen. Du hast am Anfang gesagt, bei Frauen können es drei Dinge sein. Bei einem Herren ist es, wie gesagt, bei den Spermien. Bei den Damen drei Sachen. Da haben wir jetzt über die Erhaltungssache gesprochen, Progesterol, und über die Schilddrüse. Was ist das dritte?
Ja, das ist etwas, das ist noch recht neu. Das wissen noch nicht mal alle Reproduktionspraxen. Es gibt so etwas wie eine ovarielle Reserve. Wenn ein weiblicher Fötus sich heranbildet, haben wir Millionen von Eizellen im Stock. Millionen. Mhm. Ja, und im Heranreifen, dann bei jeder Menstruation geben wir welche raus. Und irgendwann hat der Eierstock keine Reserve mehr. Und wir leben heute in einer Zeit, in der Frau sehr spät beschließt, Mutter zu werden. Mhm. Wir haben das Problem, dass so die üblichen Frauen, die in eine Kinderwunschpraxis kommen und sagen, es klappt nicht, die sind dann schon 30 über, 30, mhm. über 30, über mhm. 30, ne? Ganz häufig auch über 35. Mhm. Und dann gibt es das Problem, dass die Reserve im Eierstock aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gut ist. Und das nennen wir ovarielle Reserve. Wir können nicht neue Eizellen schaffen, das geht nicht. Aber man kann einer Frau, man kann ablesen ungefähr, wie die ovarielle Reserve ist. Gibt es wieder ein Hormon, kann man bestimmen und kann sagen, das ist aber schon ein bisschen niedrig. Und dann kann man dafür sorgen, dass sie in der Zeit, in der weiter dran geübt wird, ein Kind zu produzieren, dass es nicht weiter absackt. Mhm. Diese ovarielle Reserve ist wieder eine Funktion eines Hormons und das heißt DHEA.
DHEA? Das kenne ich ja.
Ja, richtig. Und was kennst du es? Als Androgen, ne? Als männliches Hormon. Ja.
Nee, da hast du in der letzten Sendung etwas anderes gesagt. Ne? Das war das mit Testosteron oder DHEA. Oder beides bei Erektionsproblematiken,
ja,
oder?
Aber es ist ein Androgen. DHEA wird bei der Frau zu 60% gebildet in der Nebenniere, zu 40% im Eierstock. Warum wird DHEA im Eierstock so hoch produziert? Ja? Und das DHEA hat offensichtlich die Fähigkeit, die Reserve an Eiern
zu schützen.
Wie genau das funktioniert, wissen wir nicht, aber dass es funktioniert, das wissen wir.
Das heißt, man gibt den Damen dann noch ein bisschen DHEA, es sinkt zwar nicht dramatisch weiter ab, aber letztendlich ist es ja die Brut ja immer noch nicht mehr so frisch wie am ersten Tag,
genau,
oder?
Genau, ganz genau. Und es sind nicht die besten Eier, die später noch im Stock sind. Ne? Die besten gehen zuerst raus. Und die nachher kommen, sind von der Funktion nicht immer mehr komplett funktionell. Aber das DHEA wäre etwas, um diesen Niedergang der Eizellen im Eierstock zu schützen. Und das wird inzwischen, also 30-40% aller Reproduktionspraxen machen das, dass sie routinemäßig das Progesteron geben und inzwischen auch das DHEA in Dosen, da wurde mir zunächst schwindelig, ja, also in recht hohen Dosen, die man sonst Frauen nicht gibt. Und das wird erstmal routinemäßig 3 Monate gemacht. Und dann geht man erst in die Tiefe und schaut, was es sonst noch an Störungen in dem weiblichen Apparat gibt. Der weibliche Apparat ist der schwierigere Apparat. Der männliche Apparat ist einfach, sehr einfach.
Ja, ist ein Wunder, würde ich schon sagen, was ihr da immer wieder hört.
Ja, also das ist so, es ist, wenn man da einsteigt, man wird ein bisschen demütig vor irgendwelchen Bauplänen, die da laufen. Ne? Und das muss alles untersucht werden. Da gibt es dann viele, viele, viele Möglichkeiten. Aber über die 3 Sachen, die wollte ich einfach gerne erwähnen. Dann gibt es noch eine 4. Sache, die zählt eigentlich zu den Hormonen, aber sie wird Vitamin genannt. Das ist das Vitamin D. Das Vitamin D ist ein Regulator im Kinderwunsch auch.
Die 3?
Die 3. Und das heißt, diese 4 Substanzen würde ich als Allgemeinmediziner, die ich ja bin, würde ich das mal als erstes abklären. Und damit kriegt man schon einen großen Prozentsatz an Kinderwünschen erfüllt. Die schwierigeren Sachen, die kann ich nicht. Das müssen die Reproduktionsmediziner.
Also wenn es dann keine Eier mehr hat, dann ist man wirklich in der Reproduktionsmedizin.
Nein, man sollte vorher in die Reproduktionsmedizin gehen, um zu schauen, wo Schwierigkeiten. Wenn keine Eier mehr im Stock sind, dann gibt es gar nichts mehr. Dann sagt man.
Dann nimmt man ein Ei von einer anderen Frau und
dann gibt es nur noch die verbotene Eizellspende, die in Deutschland verboten ist. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist.
Ich auch nicht. Ich habe das nur im Fernsehen, glaube ich, schon gesehen. Dass man
also das gibt es, aber es ist bei uns verboten.
Okay.
Und die Frauen müssen ins Ausland, die gehen in die Tschechoslowakei oder nach Spanien. Wenn kein Ei mehr da ist, ja, dann ist nichts mehr zu machen.
Dann wird dieses Ei eingesetzt bei der Frau und durch
die
den normalen Geschlechtsakt klappt es oder klappt nicht?
Nein, das
oder
Ei wird entnommen und wird in vitro mit dem Samen des Mannes befruchtet, eingesetzt und ausgetragen. Und dann haben wir Kinder mit drei Eltern.
Eigentlich schon, ja.
Sicher?
Klar.
Wer ist die Mutter? Ja? Das ist juristisch wahnsinnig, ist nochmal ein eigenes Thema. Da gibt es Dinge, an die wir geraten sind, über die wir vielleicht nochmal reden können, warum die Medizin es heute nötig hat, die Reproduktion zu fördern.
Ja, ich vermute auch, dass das das Überleben der Menschheit überhaupt sichert. Weil wenn ich mir sehe, wie viele Hormone wir im Wasser haben, wie viele Hormone wir im Fleisch drin haben, wenn ich sehe, wie viel Antibabypille heute eigentlich gleich wieder aus dem Leitungswasser rauskommt, dann frage ich mich eigentlich, wie viele Männer haben überhaupt noch eine Chance, Spermien zu produzieren?
Tolle Frage, habe ich mich auch gefragt, als mir klar wurde, wie viel Frauen die Pille nehmen, ja, und dass es ein weltweites Problem ist. Dann wird die Pille verstoffwechselt, aber sie geht nicht auf Null. Wir scheiden hormonaktive Sachen mit dem Urin aus. Und ich habe mich bemüht. Ich habe mich bemüht, konkrete Zahlen zu kriegen. Aber es suchen die üblichen Labore, gucken sich die Wasserreinheit nach vielen Gesichtspunkten an.
Wird nicht
angeschaut. Aber nicht nach Gestagenen.
Nein, auch nicht Glyphosat. Das wird alles nicht angeschaut.
Und Gestagene werden nicht angeguckt. Und dann habe ich irgendwann ausgegraben zuverlässige Zahlen aus Bayern. Die hatten Zahlen von Kläranlagen und Leitungswasser. Ne? Und dann konnte man so ein bisschen sehen, wo das bleibt. Und nach ganz vorsichtigen Rechnungen, die ich angestellt habe daraufhin. Ich habe also gesagt, so der übliche, wenn man weiß, wie viel Leitungswasser verbraucht wird, dann weiß man, so und so viel Prozent wird davon getrunken und so viel geht die Toilettenspülung runter und so weiter. Ich habe mir das alles angeguckt, habe das berechnet. Und nach den allervorsichtigsten Rechnungen habe ich rausgekriegt, dass eigentlich jeder Mensch, egal ob gerade geschlüpft oder kurz vor der Bahre, ob Mann, ob Frau, ob Greis, ob Säugling, im Durchschnitt alle 200 Tage eine Pille zu sich nimmt mit Leitungswasser. Das war eine vorsichtige Schätzung.
Ja, das ist sehr vorsichtig. Ja? Es gibt ja auch keine Kläranlage behauptet, jemals überhaupt Hormone aus dem Wasser entfernt zu haben.
Nee, und was haben wir für Probleme mit der Fertilität von Fischen? Ja? Also das ist ein Thema, was nicht ausreichend angeschaut wird.
Und also es gibt eine Studie von der Schweizerischen Verwaltung, die hat das bei Rekruten angeschaut, die Spermien von Rekruten.
Ja.
Und da waren es nicht mehr 200 Millionen, nein, es waren noch so 20.000, 30.000 Schwimmen und die Hälfte ist auch nicht mehr geschwommen. Und dort hatte man erstmals was gesagt, vielleicht hat es auch im Zusammenhang noch mit dem Handy in der Sache. Die Hormone waren gar kein Thema, überhaupt nichts.
Da kommt man nicht hin.
Eins und eins gibt halt schon irgendwie schon in der Region richtig zwei, oder?
Also wenn wir da zusammen was schaffen könnten, dass man mal Zahlen, Fakten kriegt über Gestagene im Trinkwasser. Ja, da ist eine unbekannte Größe X, die ich für riesig halte in der Auswirkung. Und ich muss, also das mit der Handystrahlung hat sicher seine Auswirkungen, überhaupt nicht bestritten. Aber es gibt richtig physische, nicht physikalische, physisch-chemische Stoffe, die wir zuführen mit dem Trinkwasser. Und inwieweit Filter das rauskriegen, wissen wir es?
Also wenn ich für euch Kläranlage spreche und sage, nein, das geht weiter. Und das geht ins Grundwasser und das pumpen wir 4, 5, 6 Jahre später wieder raus und haben es wieder zum Trinken. Und,
Also ich sehe einen Grund für die zunehmende Infertilität aus meiner eingeschränkten hormonellen Sicht in den Gestagenen, die wir überall verteilt haben.
Oder mehr die Herren darunter leiden, oder?
Unter der Unfruchtbarkeit, nein, da leiden beide. Aber die Spermienmenge geht wahrscheinlich darauf zurück. Wir haben Gestagene machen Folgendes, die spiegeln wiederum in unserer hierarchischen Ebene, die spiegeln der zweiten Management-Etage vor, dass genügend Progesteron da wäre und der Knopf, an dem Mensch regeln kann, um Progesteron zu verändern, ist derselbe Knopf, an dem man Testosteron verändert. Mhm. Sodass also Männer durch Zufuhr von Gestagenen weniger Testosteron bilden. Ja, und das, bis das so tief ist, dass auch die Spermiogenese leidet, muss das schon sehr schlimm sein. Und bei den Frauen führt es dazu, dass kein Progesteron gebildet wird und das Testosteron und DHEA. Also beide Geschlechter leiden darunter. Leiden, okay. Aber wir könnten noch eins auch noch zum Thema Kinderwunsch sagen. Ne? Also Mann kann Schwierigkeiten damit haben, dass er einfach zu wenig Spermien hat, weil die Produktion aus irgendwelchen Gründen gelitten hat.
Und sie schwimmen nicht, ja.
Und dann gibt es auch noch Spermien, die faul sind, ne? Die nicht sich richtig bewegen. Und da gibt es auch wieder ein Hormon. Und das ist so ganz einfach. Und das ist so unser Zauberhormon. Das Progesteron macht Spermien mobil.
Tatsächlich. Ja? Weiß also das aber auch niemand.
Ja, nein, das weiß niemand. Ja? Und das heißt, an der Stelle würde auch der Mann profitieren von ein bisschen Progesteron. Wenn
Spermienmobilmachung schreibe ich.
Die Mobilmachung für Spermien, genau.
Liebe Marianne, das sind alles so viele Dinge, wo ich von dir höre, wo ja eigentlich Experten lernen müssten bei dir.
Gerne, ja.
Weil das ist so viel Leid, wo eigentlich weggefallen würde, wenn einfach die richtigen Mediziner einfach diese Weiterbildung hätten. Ist das möglich? Bietest du das an?
Ich lebe dafür, dieses Wissen weiterzugeben, damit es sich verteilt, damit das unter die Bevölkerung kommt. Ich bilde Ärzte aller Sparten und Heilpraktiker aus und habe mir, meine Vision ist, dass wir eine Gruppe von Experten finden, die dieses Wissen in der Beratung für Patienten anwenden können. Und dafür habe ich jetzt mal den Arbeitstitel genommen, Hormoncoach, also Hormonberater. Und dazu bilde ich aus. Da kann man auf die Webseite gehen, www.hormoncoach.com und kann sich da kundig machen, was es da für Ausbildungsmöglichkeiten gibt.
Und dort hat es dann auch eine Datenbank, da gebe ich meine Postleitzahl ein, zack, komme ich zum nächsten Hormoncoach, kann dorthin gehen und die Probleme eigentlich mit dem Experten lösen, die ich bisher ja nicht hatte. Ja. Aber ich kann auch zu meinem Gynäkologen gehen und sagen, ich habe hier was, eine Sendung und die müssen Sie anschauen, weil ich habe ein Problem.
Besser. Das wäre noch besser. Ja? Mhm. Ich habe so viel in meiner langjährigen Praxis gelernt, dass Patienten, die was wollen, sind die Treiber für ihre Ärzte zu lernen. Ich musste so häufig mich weiterbilden, weil ein Patient gesagt hat, ich will das und ich kam nicht weiter. Ich wusste nicht, wo es weitergeht. Ja. Und das war so häufig ein Motor für mich, weiterzumachen. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass Patienten, die was wollen, ihre Ärzte vor sich her.
Ist auch ein Fluch und Segen, oder? Also Dr. Google und weiß Gott was. Gell? Ja, ja. Marianne, die Zeit ist total überschritten. Ich muss zum Schluss kommen. Herzlichen Dank, dass du mich da wieder des Weiteren belehrt hast, aufgeklärt hast, wertvolle Aufklärung geboten hast. Für Sie, liebe Damen und Herren, wir haben heute unglaubliche vieles gehört, insbesondere auch über das Kinderverlieren, dass das ja nicht passieren darf und sollte und es eigentlich lösbar wäre oder zumindest einen großen Teil, haben wir auch gehört. Also eigentlich ist diese Sendung voll von überlebenswichtigen Dingen, die uns richtig ehrt, dass die Frau Marianne Krug da war und uns dieses Wissen verbreitet hat. Bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Sie so gut, verbreiten Sie dieses Wissen ebenso, damit es an die richtigen Menschen kommt, die das dann eben ihren Patienten weitergeben dürfen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, alles Gute und auf Wiedersehen.